Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz, ich bin der Sprecher und das ist die Folge 2 von 3. Ich stelle Ihnen die Neuerscheinung aus dem Input Verlag vor, aus der Reihe Perlen der Literatur, Band 30, Colette, und das Buch heißt Cherie. Ich habe Ihnen versprochen, ich werde nur ein bisschen was zum Leben von Colette erzählen und ich zitiere aus dem Nachwort von Charlotte Ueckert. Ja, Colette ist eine der bekanntesten Schriftstellerinnen Frankreichs. Sie verstarb 1954, also vor genau 70 Jahren, und sie war damals 81. Seit 1920, seit dieser Roman erschien, war sie Officier der Ehrenlegion. 1936 wurde sie Commander und ein Jahr vor ihrem Tod Grand Offizier. Dazu wurde sie 1944 in die Akademie Goncourt aufgenommen, deren Präsidentin sie von 1949 bis zu ihrem Tod war. Ja, sie wurde sehr gelobt, unter anderem von Jean Cocteau, und sie hatte wirklich eine sehr eindrucksvolle Karriere hinter sich gelegt. Marcel Proust, mit dem sie gemeinsam 1920 in die Ehrenlegion aufgenommen, äußerte sich treffend über Colette: Es ist ihr gegeben, die Unerforschlichkeit des weiblichen Denkens im Kunstwerk zu enthüllen. In ihr schlägt das menschlichste Herz der modernen französischen Literatur. Ja, sie war in erster Ehe verheiratet mit Henri Gauthier Villars, der wurde Willi genannt, einem dicklichen Lebemann, der sehr Eindruck auf diese junge Colette macht. 13 Jahre blieb sie bei ihm als ständig betrogene Ehefrau und als Ghostwriterin. Ja, es war eine Romanfabrik, die er hatte, und sie durfte dort schreiben und wurde letztlich nicht gut behandelt und nicht gut bezahlt. Wir schauen in die Zeit, als Deutschland und Frankreich sich nach dem Zweiten Weltkrieg versöhnt hatten und das Interesse an französischer Kultur wuchs. Französisch, das bedeutete ein anderes Lebensgefühl, leichter und amoröser als die deutsche Gemütslage. Damals im prüden Deutschland lockten die Geheimnisse der Erotik, von denen die Roman Colettes handeln. Ja, und so geht es in ihren Romanen teilweise heiß her, bis hin zu lesbischen Erfahrungen und dem tollen Landleben. Und wie auch immer, ihr Mann, Willi, Zeitungsmensch, Musikkritiker, bekannt in ganz Paris, ja, der hatte wirklich eine Romanfabrik und sie war eine der besten Schreiberinnen. Ja, zweite Ehe dann, die wurde auch geschieden, das können wir überspringen. Und dann lernte sie um 1925 herum Maurice Godequet kennen, mit dem sie bis zu ihrem Tod zusammenblieb. In der letzten Wohnung im Palais Royal hatte sie das große Zimmer, er das kleine. Ja, er war 17 Jahre jünger als sie. Es schien dieses Mal eine harmonische Ehe zu sein. Allerdings gab es trotz Colettes Berühmtheit finanzielle Schwierigkeiten. Lag es an dem aufwendigen Leben aus ihrer zweiten Ehe, an das sie gewöhnt war? Maurice versuchte dies und jenes, wenig erfolgreich. Half ihr, als sie auf die Idee kam, ein Kosmetikinstitut zu gründen, wo sie als kompetente Frau Schmink- und Pflegetipps gab. Das hielt alles nicht lange und dann war sie auch nochmal Schauspielerin als Pantomime, hat Zeitungsbesprechungen geschrieben und war wirklich sehr umtriebig. In den 1930er Jahren hatte sie Pech mit ihrer Gesundheit. Sie brach sich das Hüftgelenk und litt seitdem an Arthritis. Aber sie schrieb weiter. In Deutschland erschien ein Roman mit dem Titel Eifersucht. Der Roman ist ein gutes Beispiel für die Vermenschlichung von Tieren. In den 40er Jahren schrieb sie die Novelle Gigi und wie andere ihrer Bücher später wurde das sehr erfolgreich verfilmt. Im Zweiten Weltkrieg musste sie um ihren Mann fürchten. Als Jude wurde er in ein Lager geschickt, aber nach Fürsprache Prominenter wieder freigelassen. Er musste sich jedoch weiterhin während des Krieges verbergen. Dann kam eine lange Zeit für Colette der Bettlägerigkeit. Sie ließ ihr Bett an ein Fenster stellen und beobachtete die Spaziergänge und die spielenden Kinder. Sie bekam Besuch und empfing, immer geschminkt, die Augen mit Kajal und blauer Farbe umrandet. Sie wurde geehrt und schrieb immer noch schöne Prosa über das, was sie sah und erlebte. Als sie am 3. August 1954 starb, trauerte das intellektuelle und künstlerische Paris und nahm am ersten jemals für eine Frau ausgerichteten Staatsbegräbnis teil. Es waren also Zitate aus dem Nachwort von Charlotte Ueckert. Wir haben also etwas über die Autorin Colette erfahren. Als ich das letzte Mal las, waren wir auf Seite 21 und der letzte Satz war: Ich werde mich also bis zu Cheries Hochzeit gedulden. Sie legte sich wieder auf den Rücken und stellte fest, dass Cherie am Vorabend seine Socken auf den Kamin, seine Unterhose auf das Vertiko und seine Krawatte um den Hals einer Büste von Lea geworfen hatte. Sie lächelte gegen ihren Willen über diese warme männliche Unordnung und schloss halb ihre großen, ruhigen Augen, die von einem jungen Blau waren und alle ihre kastanienbraunen Wimpern behalten hatten. Mit 49 Jahren beendete Léonie Vallon, genannt Léa, Léa de Longueval, eine glückliche Karriere als wohlhabende Kurtisane und als gutes Mädchen, dem das Leben schmeichelhafte Katastrophen und edlen Kummer erspart hatte. Sie verheimlichte das Datum ihrer Geburt, aber sie gab gerne zu, dass sie das Alter erreicht hätte, um sich ein paar kleine Leckereien zu gönnen, während sie dabei einen Blick gönnerhafter Sinnlichkeit auf Cherie fallen ließ. Sie liebte Ordnung, schöne Wäsche, reife Weine und eine durchdachte Küche. Ihre Jugend als bewunderte Blondine und ihre Reife als reiche Halbweltdame akzeptierte weder peinlichen Glanz noch Zweideutigkeit, und ihre Freunde erinnern sich an einen Tag im Pferderennen in Auteuil um 1895, an dem Léa dem Sekretär der Zeitschrift Gil Blas antwortete, der sie liebe Künstlerin nannte: »Ach, Künstlerin, oh wirklich, lieber Freund, meine Liebhaber sind wohl ziemlich geschwätzig.« Ihre Altersgenossinnen beneideten sie um ihre unerschütterliche Gesundheit. Die jungen Frauen, denen die Mode von 1912 bereits Rücken und Bauch wölbte, spotteten über Léas vorteilhafte Brust. Sowohl die einen als auch die anderen beneideten sie gleichermaßen um Cherie. Léa sagte: »Ach mein Gott, bitte sehr, sollten Sie ihn doch nehmen, ich binde ihn nicht fest und er geht ja auch ganz alleine aus.« Wobei sie zur Hälfte log, denn sie war stolz auf die Affäre. Sie sagte manchmal »Adoption«, weil sie einen Hang zur Aufrichtigkeit hatte, die seit 6 Jahren andauerte. Die Aussteuer, sagte Léa erneut, »Cherie, verheiraten? Das ist nicht möglich, das ist nicht human. Cherie, ein junges Mädchen geben, warum nicht ein Reh den Hunden zum Fraß vorwerfen? Die Leute wissen ja nicht, wer Cherie wirklich ist.« Sie rollte ihre Kette, die sie auf das Bett geworfen hatte, wie einen Rosenkranz zwischen ihren Fingern. Sie legte sie jetzt nachts ab, denn Cherie, der schöne Perlen liebte und sie morgens streichelte, hätte zu oft bemerkt, dass Léas Hals dicker wurde, sein Weiß verlor und unter der Haut erschlaffende Muskeln zeigte. Sie band sie sich, ohne aufzustehen, um den Hals und nahm einen Spiegel von der Nachtkonsole. »Oh, ich sehe aus wie eine Gärtnerin«, urteilte sie schonungslos. »Eine Gemüsegärtnerin, eine normannische Gemüsegärtnerin, die mit einer Kette auf die Kartoffelfelder geht. Das passt zu mir wie eine Straußenfeder in der Nase, und das ist noch höflich gesagt.« Sie zuckte mit den Schultern, streng mit all dem, was sie nicht mehr an sich mochte. Ein lebhafter, gesunder, etwas rötlicher Ton, ein Ton wie die frische Luft, der geeignet war, die klare Farbe der blauen Augäpfel, die von einem dunklen Blau umrandet waren, hervorzuheben. Die stolze Nase fand noch immer Gnade vor Léa. »Ah, die Nase von Marie Antoinette«, behauptete Cheries Mutter, die nie vergaß hinzuzufügen, »und in 2 Jahren wird die gute Léa das Kind von Ludwig dem 16. haben.« Der Mund mit den eng zusammenstehenden Zähnen, der fast nie in Lachen ausbrach, lächelte oft, im Einklang mit den großen Augen, die langsam und selten schlugen, ein 100-fach gerühmtes, besungenes und fotografiertes Lächeln, ein tiefgründiges und vertrauensvolles Lächeln, das nicht ermüden konnte. »Was den Körper betrifft, weiß man sehr wohl«, sagte Léa, »dass ein Körper von guter Qualität lange hält.« Sie konnte ihn noch zeigen, diesen großen weißen Körper mit Rosatönen, mit den langen Beinen und dem flachen Rücken, wie man ihn von den Nymphen in den Brunnen Italiens kennt. Der Po mit Grübchen und die hochstehende Brust konnten, wie Léa sagte, noch bis lange nach der Hochzeit von Cherie halten. Sie stand auf, hüllte sich in einen Morgenrock und öffnete selbst die Vorhänge. Die Mittagssonne fiel in das rosafarbene, heitere, übermäßig geschmückte Zimmer, dessen Luxus etwas aus der Zeit gefallen war. Doppelte Spitzen an den Fenstern, rosafarbene Wandbespannung, vergoldete Holztäfelung, rosa und weiß gedämpftes elektrisches Licht und alte Möbel, die mit moderner Seide bespannt waren. Léa verzichtete weder auf das gemütliche Zimmer noch auf ihr Bett, ein enormes, unzerstörbares Meisterwerk aus Kupfer und geschmiedetem Eisen, streng gegen Blicke und grausam zu jedem Schienbein. »Aber nein, nein«, protestierte Cheries Mutter, »es ist gar nicht so hässlich. Ich liebe dieses Zimmer. Es ist eine Epoche. Es hat seinen Schick. Es sieht aus wie bei La Peva.« Das war eine berühmte Kurtisane. Léa lächelte bei der Erinnerung an den geliebten alten Drachen, während sie ihr Haar hochsteckte. Sie puderte sich hastig das Gesicht, als sie hörte, wie 2 Türen ins Schloss fielen und ein beschuhter Fuß gegen ein empfindliches Möbelstück stieß. Cherie kam in Hose und Hemd, ohne Kragen, mit von Puder weißen Ohren und in aggressiver Stimmung zurück. »Wo ist meine Nadel? Unglückshaus, wird jetzt also Schmuck geklaut?« »Ah, Marcel hat sie an seine Krawatte gesteckt, um auf den Markt zu gehen«, sagte Lea ernst. Cherie, der keinerlei Humor hatte, stolperte über den Witz wie eine Ameise über ein Stück Kohle. Er stoppte seinen drohenden Spaziergang und antwortete nur, »Das ist ja reizend. Und meine Stiefeletten?« »Was für welche?« »Die aus Wildleder.« Lea, die an ihrem Frisiertisch saß, blickte mit allzu sanften Augen auf. »Du sagst es«, deutete sie mit liebkosender Stimme an. »An dem Tag, an dem eine Frau mich wegen meiner Intelligenz liebt, bin ich aufgeschmissen«, erwiderte Cherie. »Bis dahin will ich meine Nadel und meine Stiefeletten.« »Wozu?« »Zu einem Jackett gehört keine Nadel und du hast schon Schuhe an.« Cherie stampfte mit dem Fuß auf. »Ich habe es satt, dass sich hier niemand um mich kümmert. Ich habe genug.« Lea legte ihren Kamm hin. »Na gut, dann geh doch.« Er zuckte rüde mit den Schultern. »Das sagt man so?« »Ja, geh weg. Ich habe es immer gehasst, wenn Gäste die Küche umkrempeln und den Frischkäse an die Spiegel kleben. Geh zu deiner heiligen Mutter, mein Kind, und bleib dort.« Er hielt Leas Blick nicht stand, senkte den Blick und protestierte wie ein Schuljunge. »Ich meine, was soll das? Darf ich gar nichts mehr sagen? Leihst du mir wenigstens das Auto, um nach Neuilly zu fahren?« »Nein.« »Weil?« »Weil ich um 2 Uhr ausgehe und Philbert zu Mittag isst.« »Wohin fährst du um 2 Uhr?« »Meine religiösen Pflichten erfüllen. Aber wenn du 3 Francs für ein Taxi willst...« »Dummkopf«, fuhr sie sanft fort. »Vielleicht gehe ich um 2 Uhr zum Kaffee bei deiner Frau Mama. Bist du nicht zufrieden?« Er schüttelte seinen Kopf, wie ein kleiner Schafbock. »Man stopft mich voll, man verweigert mir alles, man versteckt meine Sachen. Wirst du dich denn nie alleine anziehen können?« Sie nahm Cherie den abknöpfbaren Kragen aus der Hand, knöpfte ihn zu und band ihm die Krawatte. »Da, oh, diese lila Krawatte. Übrigens, das ist gut für die schöne Marie-Laure und ihre Familie. Und du wolltest noch eine Perle darauf haben? Ach, kleiner Angeber, wie wäre es noch mit Ohrringen?« Er ließ es mit sich geschehen, selig, schlaff, schwankend, von einer Trägheit und einer Lust ergriffen, die ihn die Augen schließen ließe. »Geliebte Nunu«, flüsterte er. Sie wischte ihm die Ohren ab, korrigierte den feinen, bläulichen Scheitel, der Cheries schwarzes Haar teilte, betupfte seine Schläfen mit einem parfümierten Finger und küsste schnell, weil sie sich nicht dagegen wehren konnte, den verlockenden Mund, der so nah an ihr atmete. Cherie öffnete die Augen, die Lippen, streckte die Hände aus, sie schob ihn beiseite. »Nein, 1:15, geh und lass dich nie wieder sehen.« »Niemals?« »Niemals«, warf sie ihm lachend und mit mitreißender Zärtlichkeit zu. Allein lächelte sie stolz, stieß einen Stoßseufzer aus gestillter Begierde aus und lauschte auf Cheries Schritte im Hof. Sie sah, wie er das Tor öffnete und wieder schloss, wie er mit seinem beflügelten Schritt davonlief und sofort von der Ekstase 3er Laufmädchen begrüßt wurde, die Arm in Arm über die Straße trotteten. »Ah, Mama, das ist doch nicht möglich, das ist doch nicht echt, ob man ihn wohl anfassen darf?« Doch Cherie, blasiert, drehte sich nicht einmal um. Ja, an dieser Stelle ist die Folge 2 von 3 zu Ende. Colette Cherie, neues Buch im Input-Verlag für 20 Euro. Natürlich wieder Leineneinband, Hardcover-Fadenheftung mit schönen Kalligrafien drin. Hinten eine Dokumentation, wie das Originalbuch ausgesehen hat, der sogenannte bibliophile Rückblick. Und nächste Woche geht es also in die Folge 3. Da springen wir ziemlich an das Ende des Buches. Der Text springt so ein bisschen zwischen dem einen Jahr und den anderen hin und her. Man muss also relativ genau aufpassen, aber es erschließt sich dann doch sehr schnell, was sozusagen eine Rückblende ist und was dann in der Jetztzeit spielt, wo eben Cherie verheiratet ist und wo sie sich von ihm längst getrennt hat, weil sie erkannt hat, dass sie doch gerne lieber alleine bleiben möchte und dass der Altersabstand nicht gut ist. Nächste Woche die Folge 265 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 203. Kommen Sie gut durch diese Woche, empfehlen Sie diesen Podcast gerne weiter. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich Ralf Plenz, Ihr Büchermacher.